SRF 1.
.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. In Schweizer Bundesasylzentren wird nicht gefoltert, aber es braucht besser ausgebildetes Sicherheitspersonal, sagt Altbundesrichter Oberholz in seinem Bericht. Nach dem Mord am Parlamentarier David Amos, Großbritannien fragt sich, welchen Nutzen freiwillige Präventionsprogramme für radikale Islamisten haben. Unsichtbar, ungewollt, aber gebraucht und missbraucht, Opfer von Menschenhandel. Am heutigen Tag gegen Menschenhandel diskutieren wir mit dem Chef der Stadtperner Fremdenpolizei Alexander Ott und der Buchautorin und Journalistin Tanja Poll im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Daniel Hofer. Asylsuchende würden in Schweizer Bundesasylzentren systematisch misshandelt, ja gar gefoltert. Happige Vorwürfe hagelte es letzten Frühling von Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International. Der Bund ließ die Vorwürfe untersuchen. Heute wurde der Bericht präsentiert. Von systematischer Gewalt gegenüber Asylsuchenden, ja von Folter könne nicht die Rede sein, wird darin zwar festgehalten. Aber der Bericht zeigt auch, dass beim Sicherheitspersonal Handlungsbedarf bestehe. Ivan Santoro.
Altbundesrichter Niklas Oberholzer erhielt vom zuständigen Staatssekretariat für Migration SEM den Auftrag zu untersuchen, ob und was alles falsch läuft in den Bundesasylzentren. Und er stellt das Fazit klar.
Der teilweise von Nichtregierungsorganisationen oder Medien vermittelte Eindruck, in Bundesasylzentren werde gefoltert, ist somit aus meiner Sicht irreführend und falsch.
7 Fälle hat Oberholzer eingehend untersucht. In allen wurde vom Sicherheitspersonal Zwang gegenüber Asylsuchenden angewendet. In 3 Fällen sei dieser gerechtfertigt gewesen, hält Oberholzer fest. In einem Fall bestünden Zweifel, ob das Personal richtig reagiert habe. Und in 3 Fällen seien die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes rechtswidrig vorgegangen.
Teilweise stand die Reaktion des Sicherheitspersonals in keinem Verhältnis zum Anlassgrund. Teilweise erwiesen sich die Modalitäten der Gewaltanwendung als unverhältnismäßig. In 2 dieser insgesamt 3 Fälle musste im Anschluss an die Intervention des Sicherheitsdienstes der ärztliche Notfalldienst aufgeboten werden.
In 6 von diesen 7 Fällen sei eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Oberholzer hält weiter fest, dass man diese kritischen Fälle in Relation zur Gesamtzahl setzen müsse. So würden 700 Sicherheitsangestellte in den Bundesasylzentren arbeiten und rund 2300 Asylsuchende betreuen. Trotzdem sieht Oberholzer Handlungsbedarf. Er empfiehlt dem SEM, nicht sämtliche Sicherheitsaufgaben an private Anbieter auszulagern. An Schlüsselpositionen müsse bundeseigenes Personal mit polizeilicher Ausbildung eingesetzt werden. Amnesty International Schweiz hatte im Frühling von systematischer Gewalt in Bundesasylzentren berichtet. Auch wenn Oberholzer dies in seinem Bericht in Abrede stellt, fühlt man sich bei Amnesty International Schweiz bestätigt, wie Geschäftsleiterin Alexandra Karle sagt.
Wir haben gesagt, es ist ein systemisches Problem, das in mehreren Bundesasylzentren wiederholt aufgetreten ist. Und deshalb muss sich an dem ganzen System was ändern. Und das sagt ja auch beispielsweise Altbundesrichter Oberholzer. Er sagt, der Staat kann die Verantwortung für den Schutz und der Betreuung von Asylsuchenden nicht an Sicherheitsfirmen auslagern, die eigentlich für ganz andere Aufgaben angeheuert wurden.
Beim SEM will man die noch nicht umgesetzten Empfehlungen aus dem Bericht nun prüfen, wie SEM-Chef Mario Gattiker heute Vormittag betonte. Als Sofortmaßnahme soll die Verwendung sogenannter Besinnungsräume klarer geregelt werden. In diese Besinnungsräume werden jeweils renitente Asylbewerber gesperrt, um sie bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dieses Vorgehen wurde in der Vergangenheit immer wieder als unverhältnismäßig kritisiert.
Ivan Santoro. Und jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Michael Wittstein.
Im italienischen Triest hat die Polizei begonnen, eine Hafenblockade zu räumen. Aktivistinnen und Arbeiter blockieren seit Freitag den Hafen. Sie protestieren gegen die Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht auf die Arbeitswelt. Die Behörden ließen den Protest zuerst gewähren. Für die Räumung heute setzte die Polizei nun auch Wasserwerfer ein, wie die Nachrichtenagentur ANSA und italienische Medien berichten. Der Entscheid der italienischen Regierung, die Zertifikatspflicht auszuweiten, hatte bereits vor einer Woche zu Protesten in Rom geführt. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Militärregierung in Myanmar hat angekündigt, rund 5.300 politische Gefangene freizulassen. Der Militärchef des südostasiatischen Landes, General Min Aung Hlaing, erklärte am Fernsehen, die Amnestie erfolge aus humanitären Gründen. Die Menschen, die freigelassen werden sollen, waren bei Demonstrationen festgenommen worden. Sie protestierten gegen den Militärputsch Anfang Februar. Im Juli waren rund 2000 Menschen freigelassen worden. Am Samstag hatte der südostasiatische Staatenbund ASEAN-General Min Aung Hlaing vom nächsten Gipfeltreffen Anfang Oktober ausgeschlossen. Das Land mache nur ungenügende Schritte in Richtung einer Demokratisierung, wurde der Schritt begründet. Die EU hat seit Beginn der Corona-Pandemie eine Milliarde Covid-19-Impfstoffdosen exportiert. Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, wurden die Impfstoffe in mehr als 150 Länder exportiert. Damit habe die EU gleich viel Impfstoff exportiert, wie sie an EU-Bürgerinnen und Bürger geliefert habe. Auch als die Impfstoffe knapp gewesen seien, habe man trotzdem andere Länder damit beliefert.
We remained open during all this time. We continued to export even when the vaccines were scarce here in the European Union, because we know and we knew that we will only beat COVID-19, the pandemic, if we vaccinate the whole world.
Man wisse, dass man COVID-19 nur besiegen könne, wenn die ganze Welt geimpft sei, so von der Leyen. Zwei Meldungen zu historischen Funden. Die erste betrifft ein Altstadthaus in Zug. Dort wurden bei Sanierungsarbeiten Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Die kantonale Denkmalpflege spricht von einzigartigen Bildern. Dargestellt sind unter anderem eine biblische Szene und die Ansicht der von den Osmanen eroberten Stadt Jerusalem. Und ein israelischer Hobbytaucher hat im Mittelmeer ein 900 Jahre altes Kreuzritterschwert gefunden. Wie die israelische Altertumsbehörde mitteilt, lag das Schwert vor der Küste der Stadt Haifa. Es sei in perfektem Zustand. Das olympische Feuer für die Winterspiele im Februar in Peking brennt. Die Flamme wurde in Griechenland nach alter Sitte mit Hilfe eines Spiegels und mit Sonnenstrahlen entfacht. Das olympische Feuer wird morgen in Athen an die chinesischen Organisatoren übergeben. Wegen der Corona-Pandemie gibt es keinen Fackellauf. Das Wetter am Nachmittag scheint mit Schleierwolken oft die Sonne. Die letzten Nebelfelder lösen sich auf. Morgen Dienstag ist es mit vielen Wolken nur noch zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen heute 12 bis 17, morgen 15 bis 19 Grad.
In Großbritannien gibt es seit Freitag praktisch nur ein Thema: der Mord am konservativen Unterhausabgeordneten David Ames. Ames war am Freitag bei einer Bürgersprechstunde erstochen worden. Seit gestern weiß man, dass der mutmaßliche Täter offenbar ein radikalisierter Islamist ist. Ja, Patrick Wölser, in London weiß man jetzt mehr dazu, warum der Täter sich ausgerechnet David Ames als Opfer ausgesucht hat?
Der Parlamentarier war nach dem heutigen Erkenntnisstand der Polizei ein Zufallsopfer. Der Täter lebte in London und reiste für sein Attentat 80 Kilometer in die südliche Provinz. Er hat offenbar im Internet verschiedene Parlamentarier ins Visier genommen. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass der Täter möglicherweise noch mehr Politikerinnen und Politiker umbringen wollte.
Es heißt, der Mann habe vor Jahren an einem Präventionsprogramm gegen Radikalisierung teilgenommen, aber nur kurz, da die Teilnahme daran freiwillig ist. Da fragt man sich, was bringen solche Programme, um Menschen davor zu bewahren, sich zu radikalisieren?
Ja, ziemlich genau diese Frage stellen sich die Britinnen und Briten in diesen Stunden auch, und es wird eine Überprüfung der Programme geben, das hat die Regierung angekündigt. In diese Kurse werden Leute geschickt, die im Internet oder im Kontakt mit Lehrkräften oder Sozialarbeitern mit radikalen Botschaften auffangen, aber Sie haben es erwähnt, die Teilnahme ist freiwillig. Man versuche in diesen freiwilligen Kursen Leute von ihren radikalen Ansichten abzubringen, aber was nach den Kursen mit den Leuten geschehe, wisse man nicht, erklärte gestern der Direktor der Präventionsprogramme. Die Antwort tönt ein bisschen einfach, lapidar, aber ist doch nachvollziehbar. Man kann nicht jede Person, die irgendwie auffällig ist und empfänglich zu sein scheint für Hassbotschaften rund um die Uhr beobachten. Insbesondere war der Täter auf keiner Liste der Gefährder der Polizei oder des Nachrichtendienstes.
Wissen die britischen Ermittlungsbehörden, wie sich der mutmaßliche Täter radikalisiert hat?
Das Psychogramm, also die Biografie des Täters, gelangt über das Wochenende so bruchstückhaft an die Öffentlichkeit. Man kann sich so eine Skizze machen. Im Moment vermutet die Polizei, dass sich der junge Brite mit somalischen Wurzeln während der Pandemie möglicherweise im Internet selbst radikalisierte, also so eine Art Selbstinkubation nach monatelangem Endloskonsum von digitalen Hassbotschaften während des Lockdowns. Die Behörden waren deshalb davor, dass es möglicherweise noch mehr solche potenzielle Täter geben könnte, die sich in den eigenen vier Wänden da via digitalen Quellen radikalisiert haben und nun eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen könnten.
Amos wurde an einer Bürgersprechstunde getötet. Diese finden regelmäßig statt. Wie muss man sich den Ablauf einer solchen Sprechstunde vorstellen?
Das ist eine besondere Gepflogenheit der britischen Politik. Ich habe diesmal im Norden Englands in einer kleinen Stadt erlebt. Da stehen die Leute an, zum Teil unangemeldet, vor dem Büro des Abgeordneten. Eine Frau wollte zum Beispiel, dass ihr Sohn, der eine leichte Behinderung hatte, in die normale örtliche Schule gehen kann. Und das ging offenbar wegen administrativen, bürokratischen Gründen nicht. Und die Parlamentarierin löste dann das Problem mit einigen Telefonanrufen. Oder ein Mann hatte Probleme beim Ausfüllen seines Sozialhilfeantrags. Sie hat ihn dann an eine Sozialarbeiterin vermittelt. Also es ist eine niederschwellige, bürgernahe Sorgenberatung, vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber so wichtig, bürgernah wie berührend.
Jetzt ist es eine Gewalttat bei einer solchen Bürgersprechstunde gekommen. Sind diese Anlässe so jetzt noch durchführbar?
Ich glaube, es wird eine Änderung geben, ähnlich wie wir uns freuen, wenn Bundesrätinnen und Bundesräte am Samstag immer noch zu Fuß ohne Personenschutz am Samstag auf dem Markt einkaufen und mit den Leuten reden, sind eben diese Sprechstunden sehr bürgernah. Aber wie das Attentat in Zug die Unmittelbarkeit der Politik in der Schweiz erschüttert und verändert hat und man das Bundeshaus nur noch nach gründlicher Sicherheitskontrolle betreten kann, könnte der Mord an diesen Parlamentarier den politischen Alltag in Großbritannien verändern. Und das wird jetzt auch gefordert. Das heißt, Bürgersprechstunden nur noch via Zoom oder im Beisein eines Polizisten.
Patrick Wölser, vielen Dank nach London. Und so geht's weiter bei uns. In Chinas Wirtschaft harzt es zurzeit. Das Wachstum fällt überraschend schwach aus. Metaverse, der nächste große Schritt in der Digitalisierung. Facebook will in Europa 10.000 Stellen schaffen. Wir erklären, wie Metaverse unseren Alltag verändern wird. Und die Schweiz ist mit humanitärer Hilfe in Myanmar aktiv. Davon sollen die Flüchtlinge profitieren, unter keinen Umständen aber die Putschgeneräle.
Die Projekte der Entwicklungszusammenarbeit wurden seit Februar so umgestellt, dass sie direkt der Bevölkerung zugutekommen, ohne dass staatliche Akteure involviert sind.
Sagt Botschafter Tim Enderlin gleich in unserem Bericht. In China wächst die Wirtschaft langsamer, und zwar um nur 4,9% im vergangenen Quartal. Das hat die chinesische Statistikbehörde heute bekannt gegeben. In China harzt es derzeit gleich an mehreren Ecken. SRF-China-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Nach der Corona-Pandemie erholte sich die chinesische Wirtschaft relativ rasch. Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnete sie einen Rekordzuwachs von 18,3% und im zweiten Quartal immerhin von noch 7,9%, während die meisten westlichen Staaten noch mit der Viruskrise zu kämpfen hatten. Nun im dritten Quartal fällt das Wirtschaftswachstum im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich schwächer aus. Es sind gleich mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen dürften. So leidet die herstellende Industrie seit Monaten unter Stromausfällen. Die Regierung will den Energieverbrauch herunterfahren, um die Treibhausemissionen zu reduzieren. Nur in China werden derzeit noch immer rund 2/3 des Stroms aus Kohlekraft produziert. Dazu kommt, der Stromverbrauch hat stark zugenommen und die Kohlenpreise sind gestiegen. So wurde in mehreren Regionen in den vergangenen Monaten mehrmals der Strom abgeschaltet. Fabriken mussten ihren Betrieb zurückfahren oder vorübergehend einstellen. Dazu kommt ein weltweiter Mangel an Computerchips, der wiederum die chinesische Auto- und die Smartphone-Industrie belastet, die auf diese Chips angewiesen sind. Und auch auf dem Immobilienmarkt hat die Unsicherheit zugenommen. Mit der Krise rund um den hochverschuldeten Immobilienkonzern Evergrande. Denn noch ist nicht ganz klar, wie die chinesische Regierung die Schuldenkrise um Evergrande und weitere angeschlagene Immobilienkonzerne lösen will. Und zwar gibt es in China offiziell vergleichsweise viel weniger Covid-Fälle als in den meisten anderen Ländern, denn China setzt auf eine strikte Null-Covid-Strategie. Das bedeutet aber auch, wenn irgendwo nur ein Fall auftaucht, werden ganze Wohnsiedlungen oder gar ganze Städte abgeriegelt, Häfen gesperrt, mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft. Die chinesische Regierung hat in den vergangenen Monaten zudem in alle möglichen Branchen eingegriffen, von Tech-Konzernen bis zu Nachhilfeschulen. Börsengänge wurden abgesagt, hohe Bußen verteilt, bekannte Unternehmer fielen plötzlich in Ungnade. Dies alles sorgt weiter für Verunsicherung.
Ja, wer regelmäßig das Rendezvous hört, erinnert sich. Wir haben kürzlich darüber berichtet, dass der Zughersteller Stadler Rail von einem Zugstypen einen digitalen Zwilling baut. Dank dem soll die Wartung einfacher werden. Dieser Digital Twin, wie er heißt, wird mit Sensordaten aus dem realen Zug gefüttert und zeigt dann auf, ob der Zug früher oder später in die Werkstatt muss. Nicht nur Industrieunternehmen, sondern auch Technologiegiganten sind am Thema dran. So will Facebook in der EU in den kommenden 5 Jahren 10'000 neue Arbeitsplätze schaffen für ein sogenanntes Metaverse. Ich habe Guido Berger von unserer Digitalredaktion gefragt, warum es bei Metaverse gehe.
Metaverse ist so ein Begriff aus der Science Fiction und es geht eigentlich um die Vorstellung, dass wir mit dem Netz interagieren, indem wir eben nicht wie heute einfach auf einen Bildschirm schauen und Dinge klicken mit Finger oder Maus und Sachen lesen, sondern dass wir eine Figur haben, die sich physisch in Anführungszeichen durch eine Welt, eine virtuelle Welt bewegt und wir sehen die anderen Menschen, die da ebenfalls teilnehmen, ebenfalls als Figuren, also eine viel körperlichere Version des Internets, als wir heute kennen.
Also das heißt, ich stelle mir vor, dass ich dann als Ich oder als Kunstfigur durch die Welt laufe, während ich am Bildschirm sitze. Aber das gibt's ja schon so ähnlich in all den Games, in denen man als Figur agiert.
Genau, also für Gamerinnen und Gamer ist diese Vorstellung vielleicht etwas weniger fremd, weil sie das aus Spielen schon kennen. Aber es geht schon noch einen Schritt weiter. Eben Games sind heute auch vor allem noch auf einem Bildschirm. Und bei dieser Vorstellung des Metaverses geht es darum, dass man dann zum Beispiel eine Virtual Reality Brille aufhat und eben dreidimensional eine Welt um sich herum sieht, statt nur eine Welt auf dem Bildschirm. Und auch die Art und Weise, wie wir damit interagieren, sind dann vielleicht Handschuhe, die man benutzen kann, um direkt virtuelle Dinge zu greifen, wo man vielleicht auch spürt dann in so einem Handschuh, ob man etwas gegriffen hat oder nicht.
Und wie wird die reale Welt davon profitieren?
Man könnte jetzt meinen, es geht nur so um Unterhaltung oder um Games und solche Dinge und die werden vielleicht etwas schneller dort sein, weil es dort einfacher ist, das zu realisieren. Aber ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel sind Sitzungen, oder statt dass wir das wie heute einfach nur per Video und auf einem Screen machen, treffen sich dann halt diese Repräsentationen von uns, diese Figuren an einem virtuellen Ort und halten da ihre Kommunikation oder ihre Sitzung ab. Ein anderes Beispiel wäre der erwähnte Zug vorher, dass man den in einer virtuellen Version sieht, also eine virtuelle Version des Zuges, den es auch in echt gibt, dass man sich durch diesen Zug bewegen kann, nicht nur alleine, sondern noch mit anderen Technikern zusammen zum Beispiel, dass der Zug dann sagt, dieses Teil des Zuges müsste man bald einmal auswechseln und dass man sich dann eben auch im realen Zug schneller zurechtfindet, weil die ganze Zeit eingeblendet wird, da ist dieses Teil und diese Schraube muss man zuerst lösen und das so ein- und wieder ausbauen. Also so eine Verknüpfung eben auch zwischen der realen und der virtuellen Welt. Und da kann man sich ganz viele praktische Anwendungen vorstellen. Wahrscheinlich wird da noch mehr kommen, als man sich heute schon ausdenken kann.
Nun will also Facebook in der EU dafür 10'000 Stellen schaffen. Die Menschen werden Metaverse bauen und dann kommt der Tag X und es geht los. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das wird ein viel gleitenderer Übergang sein, vor allem weil es auch nicht nur Facebook ist, die an diesem Konzept herumstudieren. Auch andere Große wie Microsoft haben sich in diese Richtung geäußert, dass sie das so als das nächste Ding sehen, wo sie präsent sein wollen. Und diese 10'000 Personen, die bei Facebook das dann bauen sollen, die werden zunächst mal noch mit sehr, sehr viel Forschung beschäftigt sein. An der Hardware muss man noch forschen, also diese Brillen und die Handschuhe, die ich beschrieben habe, die muss man noch bauen. Da gibt es zwar schon Ansätze, aber das ist noch nicht fertig gebaut. Und dann geht es vor allem um die Interaktion. Wie interagieren wir dann genau mit diesem Metaverse? Und da muss auch noch sehr viel Forschung betrieben werden.
Letztlich geht ja alles immer ums Geld. Facebook macht ja das sicher nicht aus bloßer Menschenliebe. Facebook will damit sicher auch mal Geld verdienen, oder?
Das denke ich auch, ja, aber ich glaube auch, dass sie selber noch nicht genau wissen, wie sie damit dann Geld verdienen werden. Also es geht jetzt wahrscheinlich noch nicht darum, Produkte zu designen, jetzt mal abgesehen von den Virtual Reality Brillen, die man jetzt schon verkaufen kann, sondern eben, man muss viel Forschung betreiben und es geht auch darum, Standards zu definieren, dass dann eben verschiedenste Unternehmen Anwendungen bauen können, die man diesem Metaverse zuordnen kann und dass die miteinander funktionieren. Also auch da geht es darum, sich zu einigen, eben die verschiedenen Unternehmen, die an dem arbeiten. Und auch da ist noch nicht klar, wie man dann Geld verdient. Also ich glaube, das ist ebenfalls eine Aufgabe einiger dieser 10'000 Personen, herauszufinden, wie man Geld verdienen kann und welche Produkte man allenfalls designen könnte.
Informationen von Digitalredaktor Guido Berger. Besten Dank. Rendezvous Service Public von Radio SRF. Es ist 12.52 Uhr. In den Nachrichten haben wir eben gehört, dass das Militärregime von Myanmar ein paar tausend politische Gefangene freilassen wird. Ob das Regime das dann tatsächlich auch tut, ist eine andere Frage. In Myanmar sind noch immer zehntausende Binnenflüchtlinge unterwegs und auf humanitäre Hilfe angewiesen. Diese halten sie unter anderem auch aus der Schweiz. Karin Wenger.
Eine Verbindung in die Konfliktgebiete von Myanmar herzustellen, ist nicht einfach. Dann gelingt es doch über die App Signal. Zuerst ist nur das Piepen von ein paar Küken zu hören, dann erscheint ein Dach aus trockenen Palmenblättern und schließlich Mimis Gesicht im Blickfeld der Kamera. Mimi gehört der ethnischen Minderheit der Karen an und lebt im Gliedstaat Mon im Südosten des Landes. Vor dem Militärputsch sei es hier relativ friedlich gewesen und Rebellengruppen der ethnischen Minderheiten hätten einen Großteil des Gebiets kontrolliert. Doch friedlich sei es längst nicht mehr, sagt Mimi. Seit dem Putsch sind Tausende von Menschen vor der Armee in die Gebiete geflohen, die von Rebellen kontrolliert werden. Hier suchen sie Schutz und lassen sich militärisch ausbilden, weil sie gegen die Armee kämpfen wollen. Aber die Luftwaffe und Bodentruppen der Armee greifen nun regelmäßig diese Dörfer an. Sie haben Schulen, Lebensmittelvorräte und ganze Dörfer zerstört, sodass viele flüchten mussten. Auch unweit von Mimis Wohnort wurden Dörfer zerstört. In ihrem Haus wohnen jetzt Kinder von Vertriebenen. Sie selbst arbeitet für die Schweizer Hilfsorganisation Helvetas und koordiniert die Lebensmittelhilfe von Helvetas und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. In ihrem Gebiet seien nun 10'000 Binnenflüchtlinge in behelfsmäßig errichteten Lagern untergebracht, auch einige ihrer eigenen Verwandten. Ich erwarte, dass es in den nächsten Monaten noch viel mehr Binnenflüchtlinge geben wird, denn die Angriffe der Armee haben zugenommen. Vergangene Woche hat die Armee zwei Dörfer in unserer Nähe niedergebrannt. Viele können nicht zurück, weil ihre Dörfer nicht mehr existieren oder vermint wurden. Zudem konnten die Bauern wegen der Konflikte ihre Felder nicht bestellen und haben nichts zu essen. Es sei schwierig, die Lebensmittelhilfe in die Lager zu bringen. Checkpoints und Kämpfe machten den Transport gefährlich. In den Lagern gäbe es deshalb nicht genügend Essen und Medikamente. Vor wenigen Tagen hätten zwei Männer aus dem Lager versucht, in die Stadt zu kommen, um die Hilfsgüter abzuholen. Auf dem Weg seien sie von der Armee verhaftet worden, so Mimi. Andrew Wilson, der Direktor von Helvetas in Myanmar, spricht von einer dreifachen Krise.
Triple crisis that the people are facing, the political and security situation.
Die politische Situation und die Sicherheit im Land haben sich extrem verschlechtert seit dem Putsch und seit sich die friedlichen Proteste in bewaffneten Widerstand gewandelt haben. Zudem hat sich die Covid-Pandemie unkontrolliert verbreitet. Es gibt keinen Impfstoff und die Militärjunta ist überfordert. Und dann gab es große Fluten in einigen Gebieten. All das führt dazu, dass viele Leute nicht mehr wissen, wie sie überleben sollen. Die UNO prognostiziert, dass bis Ende Jahr die Hälfte der Bevölkerung von Myanmar in Armut abgleiten wird. Die Weltbank rechnet für dieses Finanzjahr mit einem Wirtschaftseinbruch um 18%. In den ersten 6 Monaten nach dem Putsch gingen bereits schätzungsweise 1,2 der rund 20 Millionen Arbeitsstellen verloren. Gleichzeitig büßte die lokale Währung im Vergleich zum Dollar massiv an Wert ein. Die Preise für Lebensmittel und andere Güter sind jedoch stark gestiegen. Heute kosten Grundnahrungsmittel laut der Weltbank 16% mehr als vor dem Putsch. Auf diese große Krise habe auch die Schweiz reagiert und habe deshalb ihr humanitäres Budget für Myanmar aufgestockt, sagt der Schweizer Botschafter Tim Enderlin in Yangon. Die Vertreter der zivilen Regierung wurden nach dem Putsch verhaftet oder sind abgetaucht. Deshalb hätten auch sie ihre Arbeit anpassen müssen, so der Schweizer Botschafter.
Die Schweiz hat gleich nach der Machtübernahme ihre Unterstützung der de facto Behörden eingestellt. Die Projekte der Entwicklungszusammenarbeit wurden seit Februar so umgestellt, dass sie direkt der Bevölkerung zugutekommen, ohne dass staatliche Akteure involviert sind.
Bei diesen Projekten im Umfang von 20 Millionen Franken arbeitet die Schweiz nun mit Partnern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der UNO zusammen. Der Schweizer Botschafter betont jedoch auch, je schneller wieder verhandelt statt gekämpft werde, desto schneller könne diese Krise beendet werden. Deshalb habe die Schweiz auch ihre guten Dienste angeboten.
Karin Wenger. Rendezvous gleich 2:45 und gleich im 1. und 4. Sie putzen, schuften in Haushalten oder auf dem Feld. Sans-Papier und Opfer von Menschenhandel. Am Europäischen Tag gegen Menschenhandel diskutieren die Journalistin und Buchautorin Tanja Polli und der Stadtberner Chef der Fremdenpolizei Alexander Ott über den Umgang mit diesen Unsichtbaren in der Gesellschaft. Gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wettstein.
In den Bundesasylzentren werden Rechte von Asylsuchenden nicht systematisch verletzt. Zu diesem Schluss kommt ein externer Bericht. Vorausgegangen waren entsprechende Medienberichte. In einzelnen untersuchten Fällen habe sich allerdings gezeigt, dass Sicherheitsdienste unverhältnismäßig reagiert hätten. In Myanmar hat die Militärregierung angekündigt, rund 5.300 politische Gefangene freizulassen. Die Amnestie erfolge aus humanitären Gründen. Die Menschen waren bei Demonstrationen seit dem Militärputsch Anfang Februar festgenommen worden. Im italienischen Triest räumt die Polizei eine Hafenblockade. Seit Freitag blockieren Aktivisten und Arbeiterinnen den Hafen. Sie protestieren gegen die Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht auf die Arbeitswelt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.